Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Diabetes Radio, der Podcast des Diabetesportals Diabzeit, informiert Sie heute über Insulinanaloga und die Diskussion, inwiefern sie auch künftig noch für Menschen mit Diabetes Typ 1 über die gesetzlichen Krankenkassen verordnet werden können. Sie sind 30% teurer als Humaninsuline und der gemeinsame Bundesausschuss hat dem Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, kurz IQWiG, den Auftrag erteilt, den Zusatznutzen, den die Insuline haben sollten, zu untersuchen. Ich freue mich jetzt ganz besonders, Herrn Professor Sawicki bei mir zu haben und fragen zu können, was seine Untersuchung der Studien zur besseren Wirksamkeit von Insulinanaloga, kurzwirksam für Typ-1-Diabetiker, ergeben haben. Sie haben einen 238-seitigen Abschlussbericht abgelegt. Wie sah Ihre Analyse und das Ergebnis Ihrer Analyse aus?
Ja, wir haben uns angeschaut, ob es einen Zusatznutzen gibt von kurzwirkenden Insulinanaloga im Vergleich zu Humaninsulin. Das heißt, ob diese Präparate besser sind bezüglich der Qualität der Blutzuckereinstellung, Verhinderung von Unterzuckerung und der Lebensqualität dieser Patienten. Dabei geht man so vor, dass man in einer wissenschaftlichen Untersuchung die Gruppe der Patienten aufteilt auf zwei ähnlich große Gruppen, die gleich beschaffen sein sollten. Und die eine Gruppe kriegt dann eben zur Therapie die kurzwirkenden Analoga und die andere Humaninsulin. Und das Ergebnis ist, dass es keinen wesentlichen Unterschied gibt in diesen drei Parametern, also Qualität der Blutzuckereinstellung, Unterzuckerungshäufigkeit und Lebensqualität, wenn man dies so macht.
Gestern fand hier in Berlin eine wissenschaftliche Anhörung zu dem Abschlussbericht vom IQWiG statt. Es wurden Experten gehört und die Vertreter der Industrie, der Hersteller dieser Insulinanaloga. Wie ist Ihre Position jetzt, nachdem Sie die Experten gehört haben, unverändert?
Ja, da wurden weitgehend juristische und formelle Gründe vorgetragen, gegen den Beschluss des gemeinsamen Bundesausschusses uns zu folgen in unseren Empfehlungen. Es wurden so gut wie keine wissenschaftlich-medizinischen Gründe angeführt. Es wurde ein Grund aufgeführt, dass viele Patienten sich an diese Therapie gewöhnt haben und dass es jetzt problematisch sein könnte, diese Medikamente diesen Patienten nun nicht weiter zu geben. Das ist auch richtig. Nur das bezieht sich jetzt nicht auf den wissenschaftlich belegbaren Zusatz, sondern es bezieht sich mehr auf die Umstellung dann dieser Patienten. Das wurde auch von den Sachverständigen betont und das ist ja auch ein korrektes Argument.
Anfang 2006 gab es diese gleichen Diskussionen schon mal bezogen auf den Diabetes mellitus Typ 2, früher Alterszucker genannt. Da hat der gemeinsame Bundesausschuss es ihrer Empfehlung gefolgt, hat gesagt, die müssen jetzt nicht mehr von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt werden, die Analoga, solange sie teurer sind als Humaninsuline. Das Ergebnis war, dass die Hersteller innerhalb relativ kurzer Zeit die Preise für Typ-2-Diabetiker für die Insulinanaloga gesenkt haben. Waren Sie mit der Entwicklung, die die Diskussion um die Typ-2-Diabetiker und kurzwirksamen Insulinanaloga genommen hat, zufrieden und welche Rolle haben Sie dabei gespielt?
Na, unsere Rolle hört ja im Grunde mit der wissenschaftlichen Bewertung der Medikamente auf. Wir haben danach keine weitere Rolle, denn die Umsetzung in die Regelversorgung obliegt ja dann dem gemeinsamen Bundesausschuss bzw. den Krankenkassen und den Ärzteverbänden, vor allen Dingen der kassenärztlichen Vereinigungen. Wir haben uns da nicht weiter eingemischt, allerdings habe ich die Situation beobachtet und es ist nicht gut. Diese sogenannten Rabattverträge, mit denen die Hersteller nun operieren, sind für die Ärzte sehr schlecht handelbar. Es ist nicht übersichtlich, welche Kasse hat mit wem, wie lange, bei welchen Patienten, welchen Vertrag abgeschlossen. Das kann ein Arzt gar nicht mehr bei den vielen Kassen, bei den vielen Insulinen und bei den vielen Herstellern. Das ist ja gar nicht mehr nachvollziehbar. Insofern ist dies von der Seite der Hersteller kein gutes Entgegenkommen mit den Rabattverträgen. Man sollte einfach den Preis senken. Nachdem man nun festgestellt hat, und das sind sich im Grunde alle einig und keiner widerspricht, in der Regel, ich spreche nicht vom Einzelfall, in der Regel sind diese Medikamente nicht besser für die Patienten als das Humaninsulin, dann ist auch ein höherer Preis nicht begründbar. Da sollten die Hersteller hingehen und einfach den Preis senken auf die Höhe des Humaninsulins. Das wäre das Beste für die Patienten, das wäre das Beste für das Gesundheitssystem, da das Geld spart und das wäre das Beste für die Ärzte, weil sie nicht immer wieder raussuchen müssen, welche Krankenkasse mit welchem Hersteller für welches Insulin welchen Vertrag.
Wie geht es denn jetzt weiter bezogen auf die Entscheidungsfindung zum Thema kurzwirksame Insulin analoga und Typ 1 Diabetes. Wann erwarten Sie eine Entscheidung des gemeinsamen Bundesausschusses dazu?
Na, ich denke, dass das jetzt innerhalb der nächsten Monate passieren wird. Man wird die Stellungnahmen, sowohl die schriftlichen als auch die mündlichen, von der gestrigen Anhörung auswerten. Man wird schauen, ob es neue Erkenntnisse gibt. Momentan, so wie ich das gehört habe, habe ich nichts Neues gehört. Aber man wird das ganz genau prüfen, ob es neue Aspekte gibt. Und wenn es diese Aspekte nicht gibt, dann wird der gemeinsame Bundesausschuss auf Empfehlung des Unterausschusses halt eben seine Entscheidung fällen.
Herr Professor Sawicki, Sie sind Leiter dieses Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Ihr Institut sitzt in Köln. Sie haben, habe ich gelesen, ca. 60 Mitarbeiter und können noch externe Experten für Ihre Analysen hinzuziehen. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das einiges an Geld verschlingt oder kostet.
Ja.
Wie finanziert sich das IQWiG?
Das IQWiG finanziert sich über Abgaben der Krankenhäuser und der niedergelassenen Ärzte, die bei ein paar Cent pro Fall liegen. Das ist so, dass wir also nicht direkt weder von Steuern noch direkt von den Krankenkassen finanziert werden, sondern eben über diese Abgaben auf jeden behandelten Patienten. Und das schafft eine Unabhängigkeit von einem direkten Geldgeber. Das ist eine gute Form der Finanzierung. Aber letztendlich erhalten wir unsere Gelder zwar nicht unmittelbar mit mehreren Umwegen, aber von den Beitragszahlern.
Welchen Nutzen, ich bin fast versucht zu sagen Zusatznutzen, hat Ihr Institut für die Gemeinschaft der Versicherten?
Ja, unser Institut hat mehrere Nutzen, die wir schon umgesetzt haben bzw. noch umgesetzt werden. Das erste ist, dass wir uns anschauen, was ist wirklich gut für die Patienten. Nicht alles, was zugelassen ist, das wissen wir ja aus mehreren Beispielen in der Geschichte. Jedes Jahr kommen neue Präparate, die man vom Markt nehmen muss, wegen Gefährlichkeit, wegen Schäden. Wir schauen uns an, ist das, was auf dem Markt ist, tatsächlich gut für die Patienten? Profitieren die davon direkt? Also nicht nur die Wirksamkeit, dass etwas zugelassen werden kann, sondern haben die Patienten davon einen Vorteil. Das andere ist, dass wir uns anschauen, sind die Medikamente ihren Preis wert? Das wollen wir noch genauer tun im nächsten Jahr. Das heißt, wird nicht für einen vielleicht kleinen Zusatznutzen, einen marginalen Nutzen, ein immenser Preis gefordert, der nicht angemessen ist im Vergleich zu dem, was schon auf dem Markt ist. Das spart der Solidargemeinschaft Geld und das sichert eine gute Versorgung der Patienten auch in Zukunft. Denn wir brauchen die Gelder dringend für eine gute Patientenversorgung, für mehr Ärzte, für kürzere Arztzeiten, für mehr Pflegekräfte in den Krankenhäusern, für eine bessere Pflege in den Altenheimen, für ganz, ganz viele Aspekte, zum Beispiel bei Diabetes, für mehr Fußambulanzen, für mehr Schulungsschwestern. Dieses muss alles in der Zukunft auch gewährleistet werden. Wenn wir das Geld für nicht nachweislich nützliche Präparate ausgeben, wird es uns fehlen für die Patientenversorgung. Das sichern wir. Das andere ist, wir haben eine Patienteninformationsseite, die heißt gesundfuchs.de. Und diese Patientenseite ist im Aufbau begriffen. Dort werden wir zu vielen Aspekten, die die Patienten interessieren, die die Gesellschaft interessieren, die auch Gesunde interessieren, werden wir Informationen anbieten, die erstens wissenschaftlich richtig sind, zweitens auch von Bedeutung sind, drittens so verständlich, dass jeder sich daraus eine Information beschaffen kann, die dann zu seiner Entscheidung führt.
Sie sagten eben, Sie möchten auch verhindern, dass Medikamente, die vielleicht schädlich sein können oder die nicht in jedem Fall nutzen, unnötigerweise auf dem Markt sind. Heißt das, dass Sie den Ärzten nicht zutrauen, diese Entscheidung, die direkt behandelnden Ärzte, zu fällen? Ich würde Ihnen gerne nochmal aus dem Bereich Diabetes ein Beispiel nennen. Sie sind Diabetologe.
Ja.
Was empfehlen Sie einer Mutter mit ihrem 3-jährigen Kind, das Diabetes Typ 1 hat und die bisher ein kurzwirksames Insulin-Analogon nach dem Essen gespritzt hat, weil man ja nie genau weiß, wie viel ist das Kind denn nun wirklich zur Mahlzeit. Und um dann aber trotzdem den Blutzucker schnell wieder auf ein normales Niveau zu bringen.
Naja, erstmal behandle ich keine Kinder. Aber wenn das bei einem Erwachsenen passieren würde oder wenn ich dies bei einer solchen Patientin beantworten müsste, theoretisch, dann würde ich versuchen, diese Patientin oder dieses Kind mit Humaninsulin zu behandeln. Das heißt, ob es nicht auch geht, dass man postprandial Humaninsulin spritzt, ob das nicht möglich ist oder ob es dann zu einer Veränderung kommt in der Qualität der Blutzuckereinstellung. Und wenn das tatsächlich so ist, dass dieses in diesem Einzelfall man einen Vorteil hat von der Gabe der Insulinanaloga, dann hat der Gesetzgeber ja das vorgesehen. Dann kann ich das begründen. Dann kann ich in die Akte des Patienten schreiben, ja, in diesem Einzelfall, unabhängig vom Regelfall der Studien, herrscht eine Ausnahme. Dieser Patient braucht diese Präparate ausnahmsweise und dies würde ich so auch der Krankenkasse mitteilen und dann ist die Krankenkasse verpflichtet, auch wenn es sich um ein nicht zugelassenes Präparat handelt, dieses zu erstatten. Nur der Arzt muss es begründen, der muss den Ausnahmefall begründen. In der Regel haben diese Präparate keinen Vorteil. Im Ausnahmefall, im Einzelfall können sie das tun, nur das muss man halt im Einzelfall auch feststellen. Und dazu gehört ein Therapieversuch halt mit beiden Alternativen.
Hätten Sie noch eine Möglichkeit zu sagen, was als nächstes ansteht vom IQWiG, was für Diabetiker relevant sein könnte, also auch im Sinne Lipidsenker, Teststreifen? Genau. Haben Sie da schon Aufträge vom...
Ja, wir haben Aufträge zu oralen Diabetiker, zu Glitazonen, zu Gliniden. Das sind Präparate, die vor allen Dingen und fast immer bei Patienten mit Typ-2-Diabetes, bei älteren Patienten eingesetzt werden. Die sollen wir beurteilen im Vergleich zu anderen Präparaten, die schon länger auf dem Markt sind. Das werden wir tun. Wir werden auch im Jahr 2008 diese Ergebnisse vorlegen. Wir schauen uns auch an, wie die Belege für die Blutzuckerselbstmessung vorliegen in der Literatur, also auch welche Patienten profitieren davon bezüglich ihrer Endpunkte, Qualität der Einstellung zum Beispiel. Vor allen Dingen bei Patienten mit Typ-2-Diabetes ist es eine Frage, bei Patienten mit Typ-1-Diabetes ist es ja unbestritten, dass die Patienten, die selber das Insulin anpassen, an das, was sie machen wollen, beziehungsweise was sie essen, dass sie dann vorher natürlich ihren Blutzucker wissen müssen. Das ist keine Frage. Aber bei Patienten mit Typ-2-Diabetes, die zum Beispiel kein Insulin spritzen, sondern unter Umständen nur Metformin einnehmen, da ist es international durchaus umstritten, ob diese Patienten von einer Blutzuckerselbstmessung profitieren oder nicht. Und das werden wir uns genau anschauen und dazu auch einen wissenschaftlichen Bericht vorlegen.
Danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.